Liebe Hörerinnen und Hörer, nun hat Corona wieder eine Dimension angenommen, die mich dazu veranlasst hat, nicht aktiv unter die Menschen zu gehen. Gerne hätte ich Ihnen Live-Interviews gemacht, aber dank Corona ist das nur schwer möglich. Darum habe ich mir gedacht, ich berichte Ihnen mal wieder einige Dinge, die mir doch sehr zu denken geben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit mit dem unterirdischen Salzbergbau der Vergangenheit zusammenhängen, wenn Sie im Abbaugebiet zwischen Rheinberg, Xanten und Wesel wohnen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner, besser gesagt auch den Häuslerbauern aus dem Ruhrgebiet oder Menschen, die immer wieder gehört haben, wenn durch den Bergbau Bergschäden entstehen an meinem Haus, dass diese meistens ohne Komplikationen von der Ruhrkohle beseitigt werden, haben sie im Salzbergbau ein ganz großes Problem. Die meisten Menschen, meist junge Familien, die sich hier in diesem Gebiet des Salzbergbaus angesiedelt haben, weil es noch gutes Bauland gab und man sich hier eine Heimstatt für seine Familie gebaut hat, werden in ihrem Leben hier am Niederrhein im Salzbergbaugebiet komplett andere Verhältnisse vorfinden. Das haben die letzten Jahrzehnte des Salzbergbaues und der Behandlung von Bergschäden eindeutig gezeigt. Es gibt viele enttäuschte und betroffene Bürger, die mit der Regulierung der Bergschäden durch den Bergbaubetreiber nicht zufrieden sind. Voraussetzung ist, dass die aufgetretenen Schäden, wenn sie denn erst überhaupt vom Bergwerksbetreiber als Bergschäden anerkannt werden, auch schnellstens behandelt werden. Die Fälle, die der Bürgerinitiative Salzbergbau Geschädigte bekannt sind, und das sind eine überwältigende Zahl, spricht hier Bände. Nicht umsonst hat die Bürgerinitiative mehr als 1700 Mitglieder. Schon das ist eine Aussage über die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Schadensregulierung und der Vorgehensweise der Bergbaubetreiber. Sie werden sich fragen, warum ist das so? Das möchte ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen und ich habe auch einige schöne Beispiele dabei. Zum Beispiel geht es dabei um die katholische Kirche in Büderich und die Schäden, die dort entstanden sind. Aber auch über andere Dinge werde ich dann berichten. Heute möchten wir mit dieser Sendung die Neubürger und Menschen, die sich noch nicht mit der Materie Ausweitung des Salzbergbaus auf Bord, Wallach, Drübt, Alpen, Birten und Xanten befasst haben, umfänglich informieren. Aus diesem Grunde haben wir einige grundlegende Informationen für die Bürgerinnen und Bürger im Abbaugebiet zwischen Rheinberg und Xanten und zwischen Alpen und Wesel zusammengestellt. Diese sind auch wichtig, wenn man plant, sich im Bereich des Salzbergbaugebietes ein Haus zu bauen oder eine Immobilie zu kaufen. Die Ortschaften Bord Wallach, Büderich, Ginderich und Teile von Menzeln sowie auf der Bislicher Insel, aber auch in den Randbereichen der Stadt Xanten sind in den letzten Jahren 2 bis 4,5 Meter abgesunken. Und zahlreiche Gebäude, Infrastruktur wie Straßen und alle Art von Erdleitungen, Abwasserkanäle und Deiche sind von dieser Bergsenkung betroffen. Wir kommen nun zum Salzabbau am Niederrhein und einige wichtige Hintergrundinformationen zur Geschichte des Salzabbaus am Niederrhein und Wissenswertes, was für die Einschätzung der heutigen Situation des Salzabbaus und die Beurteilung der Schäden durch den Salzbergbau wichtig sind. Mit diesem Grundwissen, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie in der Lage, viele Dinge und Probleme mit dem Salzbergbau, die heute in der Radiosendung erwähnt werden, nachzuvollziehen. Es erschließen sich Ihnen die Hintergründe, warum sich die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten gegründet hat in dieser Radiosendung. Weitere Informationen über die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Und denken Sie dran, Geschädigte, bitte schreiben, denn das wird so oft falsch gemacht. Auf dieser Webseite finden Sie alle Informationen, die notwendig sind, und Sie informieren, was Sie tun müssen, wenn Sie einen Bergbauschaden an Ihrem Gebäude oder in Ihrer Umgebung haben. Die Salzbergbaugeschädigten würden Sie auch ganz gerne als neues Mitglied begrüßen. Sie können sich auf dieser Webseite auch dazu anmelden. Sie sollten wissen, dass diese Anmeldung kostenlos ist. Und man wird sich sicherlich darüber freuen, wenn Sie sich bereit erklären würden, auch ehrenamtlich bei der Bürgerinitiative mitzuarbeiten. Schreiben Sie der Bürgerinitiative. Sie werden sich melden. Kommen wir nun zur Geschichte des Salzabbaus hier am Niederrhein und wie alles begann. Die Geschichte des Salzes hier am Niederrhein und der Salzablagerung begann vor vielen Millionen Jahren, als ein riesiger Binnensee langsam austrocknete. Hier im Niederrhein war es deutlich wärmer wie heute und der See trocknete langsam aus. Es bildeten sich Lagunen, die immer wieder im Wechselspiel viele Jahrtausende durch Austrocknung des Sees und wieder durch das Fluten mit Meerwasser die Salzablagerungen gebildet haben, die wir heute in der sogenannten Niederrheinischen Salzpfanne finden. Die Salzlagerschicht im Bereich des Niederrheins ist zwischen 400 und 300 Meter dick. Die Salzlagerstätte liegt in einer Tiefe von ca. 700 bis 1100 Metern unter der Erdoberfläche. Das in Bord gewonnene Salz ist so sauber, dass man es ohne aufwendige Reinigung direkt zum Beispiel nur fein gemahlen als Speisesalz verwenden kann. Fragen wir uns, wann und wie wurde die Niederrheinische Salzpfanne in Bord am Niederrhein entdeckt und wer baut dort alles Salz ab? Das Salz am Niederrhein wird im Jahre 1897 entdeckt. Die Deutsche Solberwerke suchte nach einer Steinkohlenlagerstätte und stieß dort neben Steinkohle auf Steinsalz. Der Schacht Bord 1 wurde zwischen Bord und Wallach errichtet. Beim Abteufen lief die Schachtanlage Bord 1 voll Wasser und einige Menschen kamen dabei ums Leben. Die Schachtanlage Bord 1 wurde geschlossen und wurde somit zum Grab für 5 Bergleute, deren Leichen man bis heute nicht gefunden hat. Es wurde an einer anderen Stelle eine neue Schachtanlage errichtet. Im Jahre 1926 wurde die neu eingerichtete zweite Schachtanlage Bord 2 ca. 1 Kilometer weiter von der Schachtanlage Bord 1 von der Deutschen Solberwerke in Betrieb genommen. Und seit dieser Zeit wird das Border sehr reine und hochwertige Steinsalz gefördert. Die Besitzer des Salzbergwerkes haben seit 1897 dreimal gewechselt. Heute ist die Firma K&S oder Kali und Salz der Bergwerksbetreiber. Fast 80 Jahre hat die Deutsche Solberwerke den Salzbergbau in Bord betrieben und sich dann langsam aus dem Bergbau zurückgezogen. Damit aus diesem Rückzug ein fließender Übergang wird, hat man sich mit der Firma Kali und Salz, dem heutigen Bergwerksbetreiber, zusammengeschlossen und ein Joint Venture gegründet. Nach einigen Jahren hat sich dann die Deutsche Solberwerke komplett aus dem Bergbau zurückgezogen und das Joint Venture endete. Von diesem Tag an war K&S, Kali und Salz, der alleinige Besitzer des Salzabbaus hier im Bord und führt nun die bergbautechnischen Tätigkeiten durch. Doch ganz ohne Konsequenzen war der Rückzug der Deutschen Solberwerke für das Unternehmen nicht. Galt es doch weiterhin, die Verantwortung für die Bergschäden, die aus der bergmännischen Tätigkeit der Deutschen Solberwerke und der ESCO entstanden sind, zu regeln. Aus diesem Grunde wurde nach der Beendigung der Bergbautätigkeit durch den ehemaligen Besitzer und Bergwerksbetreiber die Deutsche Solberwerke und das Joint Venture ESCO ein neues Unternehmen gegründet. Das neue Abwicklungsunternehmen Cavity GmbH ist für die Abwicklung der Bergschäden aus der Zeit des alten Salzabbaus unter der Leitung der Firmen Deutsche Solberwerke und der Firma ESCO zuständig. Die Cavity GmbH hat niemals Salz abgebaut, ist aber eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Solberwerke. Und an dieser Stelle zitiere ich immer ganz gerne René Schneider, den Landtagsabgeordneten und Mitglied des Unterausschusses Bergbau im Landtag, der Folgendes mir gesagt hat. Hören wir mal rein.
Ich glaube, dass es deswegen auch immer richtig und sinnvoll ist, zu sagen, dass die Cavity eine hundertprozentige Tochter der Solver ist, weil das eigentliche Geld sitzt genau da. Und genau da ist die Verantwortung. Und diese Nummer, eine Bad Bank aus der eigenen Firmengeschichte zu machen. Zu sagen, ja, wir haben mal irgendwie Bergbau betrieben und am Niederrhein ist es noch immer so, dass Solvay und Steinsalzbergbau in einem Atemzug genannt wird. Die meisten Leute haben noch gar nicht verinnerlicht, dass da nicht mehr die Solvay in Rheinberg Bord abbaut. So, das ist immer noch eins. Und man hat versucht, diese Geschichte wegzulösen, abzutrennen. Für mich immer, da werden Erinnerungen wach an damals die Nummer, wie Siemens hingegangen ist und BenQ sozusagen zugeschoben hat, die Handysparte in Kamp-Lintfort nach dem Motto, mach du die mal zu, dann kriegen wir nicht die schlechten Schlagzeilen. Ähnlich, so ist mein Gefühl, verhält es sich mit Solvay und der Cavity. Cavity, nimm du das mal, wir haben damit nichts zu tun. Salz haben wir noch nie gemacht. Schäden waren wir noch nie für verantwortlich. Und ich sage, wenn das eine hundertprozentige Tochter ist, dann ist auch die Solvay in der Verantwortung, ordentlich mit den Menschen umzugehen. Sie tut es mit dem Werk. Da habe ich nichts gegen zu sagen. Es ist ein wunderbares Werk da in Rheinberg-Ossenberg, was wunderbar geführt wird, was sehr im Austausch, im Dialog immer mit den Menschen da vor Ort war. Nur diese Vorbildfunktion muss die Solvay auch wieder übernehmen für den Bereich des Altbergbaus Steinsalz.
Das waren die Worte von René Schneider, den Landtagsabgeordneten im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und um welche Verantwortung es geht, darüber werden wir gleich nach der Musik sprechen. Um welche Verantwortung es geht, das können wir jetzt mal kurz erläutern. Es geht um die Bergsenkung. Diese Bergsenkungen verursachen Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur in unserer Heimat. Durch die Absenkung werden anders als beim Steinkohlebergbau, wo die Bergsenkungen nach ca. 30 Jahren abgeschlossen sind, die Menschen über mehrere Generationen im Salzbergbaugebiet von den Bergsenkungen begleitet werden. Beim Steinkohlebergbau erreichen die Auswirkungen des untertägigen Steinkohlebergbaus die Tagesoberfläche meist schon nach wenigen Monaten. Dann werden auch dort die ersten Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur sichtbar. Beim untertägigen Steinsalzabbau ist die Zeitachse zwischen dem Abbau des Salzes unter Tage und den Auswirkungen an der Erdoberfläche wesentlich länger. Die Erfahrungen der letzten 100 Jahre beim untertägigen Salzabbau am Niederrhein haben gezeigt, dass die Absenkungen an der Erdoberfläche nicht Monate später, wie beim Steinkohlebergbau, auftreten, sondern dass diese Oberflächensenkungsprozesse beim untertägigen Steinsalzabbau erst nach 30 Jahren starten, beziehungsweise deutlich später beginnen und bis zu 200 Jahre anhalten können. Wie ich es Ihnen schon sagte, gibt es für die Vorgehensweise des Salzbergbaus nur die Vorgaben des Bundesberggesetzes. Dieses Bundesberggesetz besagt, dass der Bergbaubetreiber alle Schäden zu ersetzen hat, die durch den Bergbau entstehen. Leider wurde aber auch vergessen, hier eine Zeitachse einzuführen. Das heißt, in welcher Zeit dieser Schaden zu beseitigen ist. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch kann diese Zeit 30 Jahre betragen. Ja, dieses Recht ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland auch nochmals bestätigt und dort fest verankert. Doch auch in Deutschland ist es so, Rechte haben ist die eine Seite der Medaille, Rechte bekommen die andere Seite. Ich werde nun versuchen, Ihnen die Hintergründe und die Machenschaften zu erklären, die dazu führen, dass man als Bürger zwar Rechte hat, aber wahrscheinlich nicht in der Lage ist, diese Rechte durchzusetzen. Punkt 1, die Schadensmeldung. Die Schadensmeldung hat beim Bergbaubetreiber zu erfolgen. Der zweite Punkt ist, der Bergbaubetreiber sendet einen eigenen Marktscheider vor Ort und lässt den Schaden begutachten. Also hier ist keine objektive Beurteilung, sondern eine Beurteilung durch einen Mitarbeiter des Bergwerks erfolgt, der auch den Schaden dann selber beurteilt. Der Bergbaubetreiber entscheidet dann, ob er den Schaden verursacht hat und ob er dann auch für diesen Schaden aufkommt. Nun kommen wir zu einem Punkt, der eigentlich einmalig ist im deutschen Rechtssystem. Ein Schädiger entscheidet, ob er der Schädiger ist. Wie solche Urteile lauten, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. In den meisten Fällen wird der Schaden abgelehnt, wie mir die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte immer wieder bestätigt. Aber auch ich selber habe schon Gespräche geführt mit Leuten, die betroffen waren und die mir genau das gesagt haben. Der Bergbaubetreiber zieht sich aus der Verantwortung. Wir haben aber einen Rechtsstaat und jeder Bürger hat das Recht, seinen Schaden einzuklagen. Doch der Staat hat nicht gesagt, wer diese Klage bezahlt. Er hat wohl die Beweispflicht geregelt. Diese liegt beim Kläger. Hier muss also der Eigentümer eines Einfamilienhauses die Beweise erbringen, dass die Schäden an seinem Eigentum vom Bergbau verursacht worden sind. Das ist erstmal eine Hürde. Nun ja, der erste Gedanke des Eigentümers, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich habe doch schon seit Jahren eine Rechtsschutzversicherung, die werde ich nun in Anspruch nehmen. Er spricht mit seiner Rechtsschutzversicherung und muss feststellen, dass diese für die Klage gegen den Bergbau nicht zur Verfügung steht und eine Kostenübernahme ablehnt. Man verweist ihn auf das Kleingedruckte im Rechtsschutzversicherungsvertrag und dort steht, die Rechtsschutzversicherung lehnt eine Kostenübernahme bei Klage gegen den Bergbau grundsätzlich ab. Jetzt kommt die Frage, was nun? Wie geht es weiter? Wie ich gerade vor der letzten Musik schon sagte, was nun? Beim Steinkohlebergbau gibt es eine neutrale Schlichtungsstelle, die die Bürger im Falle eines Problems mit dem Bergbaubetreiber anrufen können. Und das ohne enorme Kosten. Die Schlichtungsstelle beurteilt den Schadensfall, lässt ihn begutachten und ein unabhängiger, ehrenamtlicher Richter und zwei Beisitzer der jeweiligen Parteien fällen ein mehrheitlich getragenes Schlichtungsurteil. Die beiden Parteien sind an das Schlichtungsergebnis der Schlichtungsstelle gebunden. Eine schon seit Jahrzehnten bewährte Vorgehensweise, um die betroffenen Bürger gegen einen finanziellen, übermächtigen Bergbau zu schützen und eine Rechtsgleichheit zwischen dem Kläger und dem Beklagten herzustellen. Vor der Musik hatten Sie ja schon gehört, was René Schneider zu dem Thema sagte, Verantwortung der deutschen Sollwerke. Und jetzt habe ich ihn dann gefragt, wie sieht er denn die Chancen für eine Schlichtungsstelle? Und was muss dabei geschehen? Hören wir mal rein, was er gesagt hat.
Also ich glaube erstmal, dass wir bei der K und K plus S im Moment, ich will nicht sagen, ein offenes Ohr haben, aber schon eine offenere Denkweise zu dem Thema Schlichtungsstelle. Es kommt auch durch den neuen Werkleiter, dadurch, dass wir eben vor diesem neuen Rahmenbetriebsplan stehen. Bis jetzt war immer das Spiel guter Kopf, böser Kopf und man zeigte immer auf den jeweils anderen. Und während K plus S sagte, wir würden ja eintreten, wenn das Cavity machte, sagte dann Cavity, ja, wir würden ja, wenn K plus S machen würde. Und so sind sie immer hin und her gedingelt wie so ein Ball beim Pinball. Das wäre dann, dieser gordische Knoten wäre dann durchtrennt, wenn K plus S ohne auf den kleineren Bruder zu verweisen, einer Schlichtungsstelle beitrete, dann wäre diese Entschuldigung bei der Cavity nicht mehr möglich.
Nachdem wir nun die Meinung von René Schneider gehört haben, lassen wir doch mal die Bürgerinitiative zu Wort kommen. Und hier habe ich jetzt am Mikrofon Thorsten Schäfer. Thorsten Schäfer als Vorsitzender der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Hören wir mal rein, was er uns dazu zu sagen hat und wie er die Sache sieht.
Interessant ist immer wieder in dem Zusammenhang, das haben wir in vielen Gesprächen gehört, dass grundsätzlich die Bereitschaft bei der K&S schon eher da ist als bei der Cavity. Also man hat uns öfter mal gesagt, ja, wenn die Cavity der Schlichtungsstelle beitreten würde oder einer neutralen Schadensbearbeitungsstelle beitreten würde und gerade für diese Gebiete, die überlappend sind, dann würden wir es auch machen. Aber da das ja nicht der Fall ist, macht die K&S es auch nicht. Auch auf unsere Antwort auf diese Sache, dass es gibt ja auch diese überschneidenden Gebiete. Das war auch eine der Argumentationen von der Solvay auf die K&S. Gibt es bestimmte Gebiete, in denen es Überschneidungen gibt. Und da kann man nicht ganz klar sagen, für diesen Schaden an der Oberfläche ist dann die K&S zu verantwortlich oder die Cavity. Da sind es halt beide. Und dadurch, dass die K&S dann immer wieder sagt, ja, nur wenn die Cavity auch beitritt und gerade für diese Gebiete, die überlappend sind, dann würden wir es auch machen.
Ja, wenn man das so verfolgt, dann kann man doch nur eins sagen. Der gesunde Menschenverstand sagt, man benötigt hier eine Schlichtungsstelle, eine neutrale Schlichtungsstelle. Denn es kann doch nicht sein, dass der Streit, wer für was zuständig ist, auf dem Rücken der betroffenen Bürger ausgetragen wird und es den Bergbaubetreibenden ermöglicht, sich geschickt aus der Affäre zu ziehen, indem man, wie sagte es so schön René Schneider, der Ball wie beim Pingball hin und her gespielt wird. Bei einer Schlichtungsstelle, die neutral alles beurteilt, wäre das dann nicht der Fall. Diese Vorgehensweise und diese Schlichtungsstelle schützt die betroffenen Bürger vor den nicht bezahlbaren Kosten einer Klage und den hohen finanziellen Risiken. Hier ist der Ruhrkohlenbergbau vorbildlich. Wie ich schon sagte, Recht haben und Recht bekommen sind zwar unterschiedliche Schuhe. Erinnern Sie sich noch an die Fernsehsendung »Verklag mich doch«. In dieser Sendung und in dieser Serie konnte man sehen, wie Existenzen zerstört wurden, weil die Beklagten ihren finanziellen Spielraum ausnutzten und die Kläger in den finanziellen Ruin trieben, weil sie die Kosten für die Klage und weitere Gerichtsverfahren nicht mehr bestreiten konnten. Das Resümee? Der Salzbergbau ist nicht bereit, wie der Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau der neutralen Schlichtungsstelle beizutreten und den betroffenen Menschen entgegenzukommen. Der Salzbergbaubetreiber hat sich so positioniert, dass man auf keinen Fall bereit ist, einer Schlichtungsstelle zuzustimmen. Somit wird beim Salzbergbau dem betroffenen Bürger die Möglichkeit genommen, eine neutrale, überparteiliche Bewertung seines Schadens zu erhalten. Der Salzbergbaubetreiber kann diese Schlichtungsstelle des Bergbaus ohne Probleme sofort beitreten. Das wurde schon durch die Politik des Landes NRW abgeklärt. Die Politik ist sehr an einen Beitritt des Salzbergbaubetreibers im Sinne der betroffenen Bürger und der staatlichen Fürsorgepflicht interessiert. Die Grundvoraussetzung ist aber der freiwillige Beitritt des Salzbergbaus. Der Salzbergbau weigert sich aber, dieser freiwilligen, neutralen Schlichtungsstelle beizutreten. Man begründet das damit, dass nur sehr wenige Bergschädensfälle im Jahr durch den Salzbergbau auftreten und schiebt die Kosten für die Schlichtungsstelle vor. Dazu muss man wissen, dass nur der Bergbaubetreiber dann bezahlen muss, wenn es zu einer Schlichtung kommt. Der Bergbaubetreiber behauptet heute, dass mehr als 90% der Fälle zur vollkommenen Zufriedenheit aller Beteiligten von ihm gelöst werden. Wenn also der Bergbaubetreiber heute sagt, dass mehr als 90% der Schadensfälle einvernehmlich in den letzten Jahren gelöst wurden, so entstehen doch gar keine Kosten. Der Bergbaubetreiber hat also gar keinen nachvollziehbaren Grund, einer Schlichtungsstelle nicht beizutreten. Leider sprechen hier die Schadensrückmeldungen an die Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten eine ganz andere Sprache. Auch zu diesem Thema kann ich Ihnen die Stimme von René Schneider einmal einspielen. Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil. Herr Schneider, wenn wir uns über die Schadensfälle unterhalten, so sind die Hauptschadensfälle doch sicherlich bei der Cavity zu suchen. Oder wie sehen Sie das?
Punkt 1. Sie haben vollkommen recht. Im Moment spielen die meisten Fälle die laut Geschäftsführer der Cavities ja eigentlich gar nicht gibt, weil alle rotzglücklich sind über die Art und Weise, wie sie ausgesteuert werden. Aber die Fälle, von denen wir ja alle wissen und von denen vor allen Dingen die BI weiß und die Bürgerinitiative immer auch vom Schatten ins Licht geholt hat, dankenswerterweise, diese Fälle liegen alle bei der Cavity. Das heißt, auch die müssen wir endlich überzeugen, dem beizutreten.
Herr Schneider, nochmal die Frage, wer ist hier letztendlich für verantwortlich? Welcher Bergbaubetreiber oder welcher ehemalige Bergbaubetreiber?
Ich glaube, dass es deswegen auch immer richtig und sinnvoll ist zu sagen, dass die Cavity eine hundertprozentige Tochter der Solva ist, weil das eigentliche Geld sitzt genau da. Und genau da ist die Verantwortung.
Herr Schäfer, wie ist Ihre Meinung zu dem Thema deutsche Solva-Werke und Cavity? War das mit der Bildung der Tochterfirma Cavity ein genialer Schachzug, nur um den Namen Solva aus eventuellen Unannehmlichkeiten herauszuhalten? Denn eine Regulierung oder Nichtregulierung eines Schadens hätte doch sicherlich ein Imageschaden zur Folge für die deutsche Solva-Werke. Den wollte man sich wahrscheinlich nicht leisten oder den konnte man sich nicht leisten. Und wie René Schneider schon sagte, der Salzbergbau steht und fällt heute noch mit der deutschen Solva-Werke. Die Firma Cavity kennt eigentlich kaum jemand, es sei denn, er ist gerade direkt betroffen von einem Bergschaden und muss sich nun mit der Firma Cavity herumschlagen. Wie sehen Sie das? War das ein geschickter Schachzug, Herr Schäfer?
Also das hat die Solva schon mit einem ganz klugen Schachzug gemacht, dass dann sozusagen eine Schwesterfirma die ganze Regulierung der Schäden aus dem Bergbau, der bis 2002 durch die Solva durchgeführt wurde, halt reguliert. Alle anderen Schäden, die ab 2002 existieren, sind aus den Abbaugebieten ab 2002 resultierend, sind dann halt der K&S zuzuschreiben.
Ja, Herr Schäfer, wenn man das alles so hört, dann kann man doch nur zu dem Entschluss kommen, da blickt doch gar kein Mensch mehr durch. Vielleicht ist da auch eine gewisse Taktik dahinter. Gewisse Taktik der Bergbaubetreiber, hier Verwirrung zu stiften, um selber sich, gütlich aus der Affäre zu ziehen. Ich frage mich wirklich, ist das so oder wie sehen Sie das?
Ja, es ist gemischt. Also ganz früher war es wohl so, dass die Solva mehr reguliert hat. Das ist das, was ich aus seinen Gesprächen mit Bürgern immer wieder erfahren hat. Ganz früher, ja, die Solva hat bezahlt oder hat was bezahlt. So, mittlerweile ist es aber so, dass das sehr stark abgenommen hat und dass immer andere Gründe oder häufig andere Gründe genannt werden, warum es dann auf einmal doch kein Bergschaden sein kann. Aber da sind wir wieder bei der Neutralität.
Somit ist man wieder bei der Frage, soll ich mein Recht einklagen? Was erwartet mich und meine Familie, wenn ich mich für eine Klage gegen den Bergbau entscheide? Diese Frage muss jeder Betroffene für sich selbst entscheiden. Eine Tatsache ist, dass die Entscheidung einer Klage gegen den Bergbau auf Schadensanerkennung und Schadensersatz zu führen ein großes finanzielles und ein nicht kalkulierbares Risiko ist. Sie brauchen sich nur zu fragen, warum zahlt keine Rechtsschutzversicherung bei der Klage gegen den Bergbau und übernimmt nicht die Kosten. Es wird einem dann sehr schnell klar, wenn die Rechtsschutzversicherung nicht die erforderlichen Anwaltskosten übernimmt, hat das einen guten Grund. Und wenn man dann weiß, dass pro Gerichtsverfahren und pro Gerichtsinstanz mindestens nochmal ein Gutachten in jeder Instanz bis zu 10.000 Euro hinzukommt, dann kann man sich schon die Frage stellen, wie hoch ist mein Schaden? Wiegt das die ganze Mühe auf? Diese Frage musste sich auch die katholische Kirche in Büderich bzw. die Kirchengemeinde St. Ulrich in Alpen stellen. Plötzlich waren in den Kirchen St. Peter in Büderich und auch in Menzeln bei St. Walburgis starke Bergschäden aufgetreten. Und wie immer, es war mal wieder nicht der Bergbau, es waren alle möglichen Gründe angegeben worden, nur der Bergbau. Der war es diesmal auch nicht schuld. Und wie es dort weitergeht, das erfahren Sie jetzt nach der nächsten Musik. Bleiben Sie am Radio, es wird spannend. Es war an einem Donnerstag am 7. Mai 2015, als der leitende Pfarrer der Kirche, Gemeinde St. Ulrich Alpen, Dietmar Hesche, in der Sakristei nach einer Trauerfeier gegen 16.30 Uhr, wo er noch beschäftigt war, einen tüchtigen Schrecken bekam.
Ich war selber vor Ort in der Sakristei und dann gab es einen lauten Knall. Es war auch nicht nachvollziehbar, wo jetzt die Ursache des Geräusches war. Ich bin dann in die Kirche rein und habe im Mittelgang eine Staubwolke entdeckt. Die Kirche war leer, bis auf eine Person, die unmittelbar neben der Staubwolke saß und nur rief, Herr Pastor, die Erde tat sich auf. Es zog sich dann ein Riss von dieser Schadenstelle relativ am Anfang des Mittelgangs im Eingangsbereich hin vorne zum Altarraum.
Die bei dem Ereignis in der Kirche anwesende Person hatte Gott sei Dank keinen Schaden davongetragen. Als sich die Staubwolke gelegt hatte, wurde die Ursache deutlich sichtbar, berichtete Pfarrer Hesse. In der Kirche war auf einer Fläche 4 bis 5 Quadratmetern die schon 100 Jahre alten historischen Bodenfliesen aufgeplatzt. Hesche sagte, er konnte auch mindestens einen 15 Meter langen Riss erkennen. Dieser Riss lief vom Kirchenportal durch die Kirche in Richtung des Altarraums. Herr Hesche schloss nach diesem Vorfall die Kirche einige Wochen aus Vorsichtsgründen. Und die heiligen Messen fanden zu dieser Zeit im Pfarrheim St. Peter statt. Ein Architekt wurde von Pfarrer Hesche hinzugezogen, um die Ursache für diesen ungewöhnlichen Vorfall zu klären. Er kam zu dem Ergebnis, dass es sich wohl um einen Bergschaden handeln könnte. Mit dieser Aussage fiel der Verdacht auf die Bergbautätigkeiten der deutschen Solwerwerke aus Bord, die vor mehreren Jahrzehnten unter Büderich Steinsalz untertägig abgebaut hatte. Gestützt wurde diese Annahme auch durch die hinlänglich bekannten Meldungen in den Ortschaften Büderich, Gindrich, Menzel und Bordwallach im ehemaligen Salzabbaugebiet der deutschen Solwerwerke, wo immer wieder auftretende Risse und Absenkungen an den Häusern, Straßen und an der Infrastruktur zu Problemen und zu Bergschäden geführt haben und selbst ganze Gebäude abgerissen werden mussten, weil sie nicht mehr bewohnbar waren. Worüber auch die Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigte und deren Mitglieder permanent berichteten. Der verantwortliche Pfarrer Dietmar Hesche von der St. Ulrich Kirchengemeinde Alpen, zu der auch die Pfarreien Gindrich, Büderich und Menzeln und Fehn gehören, benachrichtigte das Abwicklungsunternehmen Cavity des ehemaligen Salzbergwerkbetreibers die deutsche Solwerwerke in Bord. Herr Hesche berichtete, dass er mit der Firma Cavity gesprochen habe und der Marktscheider nach der Besichtigung der Kirche die Kosten auf ca. 16.000 Euro beziffert hatte. Der Marktscheider der Firma Cavity machte ihm folgendes Angebot. Hören Sie jetzt den Originalton von Pfarrer Hesche bei der Vorstellung des Gutachtens.
Mensch, Herr Pastor, aus guten nachbarschaftlichen Verhältnissen heraus beteiligen wir uns an den Kosten und wir tragen die Hälfte der entstandenen Kosten. Haben wir natürlich gedacht, Moment, also wenn da ein Schaden verursacht wird, dann bin ich entweder dafür verantwortlich oder nicht. Aber warum soll ich denn die Hälfte des Schadens aus guten nachbarschaftlichen Verhältnissen heraus da mittragen wollen? Und das war für uns nicht zufriedenstellend.
Die katholische Kirche leitete ein Klageverfahren ein und forderte Schadensersatz. Mit der rechtlichen Seite dieser Klage wurde Rechtsanwalt Dr. Michael Terwiesche betreut, der mit Bergschäden bestens vertraut ist und die Rechte der katholischen Kirche vor Gericht vertritt. Herr Terwiesche sagte bei der Informationsveranstaltung der katholischen Kirchengemeinde St. Ulrich zu den Schäden an der Kirche in Büderich und Menzeln folgendes. Die Firma Cavity lehnt anfangs komplett eine Verantwortung für den Schaden ab. Sie behauptet, der Salzbergbau würde nur gleichmäßig und weiträumige Bodensenkungen verursachen. Und dieses könnte nicht zur Schädigung in der Kirche und an den Gebäuden führen. Es wurden zahlreiche Gespräche von der katholischen Kirche mit der Firma Cavity geführt, die alle ergebnislos verliefen. Von der Firma Cavity hatte es in der Zeit einige Angebote gegeben, die dann immer sehr gering ausgefallen sind. Die katholische Kirche zog dann den Bergbausachverständigen Diplomingenieur Peter Immikus zu Rate. Erste Schätzungen hatten ergeben, dass es sich bei der Schädigung der Kirche St. Peter in Büderich vermutlich um Schadenskosten in einer sechsstelligen Höhe handelt. Somit kam es zu dem heutigen Klageverfahren, nachdem im Jahre 2016 eine Klage von Pfarrer Hesche beim Landgericht in Kleve eingereicht wurde. 2017 beauftragte das Landgericht Kleve ein Beweissicherungsverfahren. Im September 2021 wurde dann das bergbautechnische und fachtechnische Gutachten an die katholische Kirchengemeinde in Alpen übersandt. Am Anfang Januar 2022, also mehr als 7 Jahre nach dem Ereignis in der Kirche St. Peter in Büderich, wurde nun die Ursache im Pfarrheim in Alpen von Dietmar Hesche, dem verantwortlichen Pfarrer in der Kirchengemeinde St. Ulrich, den anwesenden Pressevertretern bekannt gegeben. Heute sagte Dietmar Hesche, der leitende Pfarrer, gibt es nur eine eindeutige Erklärung für das Geschehen am 15. Mai 2015 in der St. Peter Kirche in Büderich. Zu diesem Ereignis gibt es eine eindeutige Erklärung in diesem Fachgutachten, das einen dicken Ordner füllt. Der Fachgutachter kommt 100% zu dem Schluss, dass die Schäden in der Kirche auf Bergsenkungen zurückzuführen sind. Die ersten Kostenschätzungen der Gutachter beziffern den Schaden auf mehr als 150.000 Euro. Herr Immikus und auch Herr Terwiesche bemerkten, dass es sich bei den Kosten nur um die Schadensregulierung am Fußboden im Mittelschiff der Kirche handelt. Später verhandelt werden muss noch, so Herr Immikus, mit der Firma Cavity über die Risse an den Wänden und im Kirchengewölbe, sowie die Maßnahmen zur Verhinderung der Bergbaufolgeschäden, die ja bekanntlich, wie schon öfter erwähnt, bis zu 200 Jahre andauern können. Als Ursache wird in dem Fachgutachten eindeutig festgestellt, dass sich unterhalb des Glockenturms in ca. 800 Meter Tiefe eine Salzabbaukammer befindet und dadurch die Schäden in der Kirche St. Peter ursächlich wohl ausgelöst worden sind. Man hat zwar versucht, sich mit der Firma Cavity zu einigen, aber ohne Erfolg. Darum geht der Kirchenvorstand davon aus, dass der Rechtsstreit gerichtlich entschieden werden muss. Jedoch hat im Hinblick auf die Salzförderung der Zukunft dieser Fall eine gewisse Brisanz. Da schon sehr lange Salz abgebaut wird und auch noch weiter abgebaut werden soll, so ist dieser Prozess sicherlich auch politisch von erheblichem Interesse. Die Kirche sieht sich als Wegbereiter und möchte auch die Rechte für die betroffenen Bürger stärken. Denn viele der Bürger leiden unter den Folgen des Salzbergbaus und haben nicht die Möglichkeit, ihr gutes Recht vor Gericht durchzusetzen, weil ihnen einfach die Mittel fehlen. Herr Hesche sagte auch, es kann doch nicht sein, dass die Bergbaubetreiber mit den Kommunen, wenn es um Schäden an kommunalen Einrichtungen geht, sich schnell einigen. In vielen Fällen wurde den Kommunen eine Übernahme der Schadenskosten von 80% bis 100% zugesagt. Doch wenn es dann um die Schäden am Eigentum der betroffenen Bürger geht, ist von dieser Entschädigung und von dieser Entschädigungshöhe nicht die Rede. Und so ergeht es auch der katholischen Kirche. Denn sie hat noch einen weiteren Schadensfall, über den man reden muss und der sich sicherlich noch auch in einem Rechtsstreit hinzieht. Das ist der große Schaden an der katholischen Kirche St. Walburgis in Menzeln, wo sich ein Riss quer durch die Kirche zieht und dort erheblichen Schaden verursacht hat. Man kann durch die meterdicken Mauern der Kirche hinaus ins Freie blicken. Und das muss sicherlich in Zukunft auch noch geklärt werden. Es wird also spannend. Warten wir es mal ab. Wir werden darüber berichten.